Ich sag willkommen und Gruß nach Stuttgart. Und mit Blick auf Ihre Anklagen in zig Mordfällen, glauben Sie noch ans Gute im Menschen?
Ein Staatsanwalt, der ich mal gewesen bin, der kann nur an das Gute im Menschen glauben. Denn sonst wäre unsere Arbeit umsonst.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Klaus Pflieger, war württembergischer Generalstaatsanwalt.
Und auch beteiligt an vielen Anklagen in RAF-Prozessen. Und so frage ich gleich weiter, glauben Sie auch ans Gute in Daniela Klette, die vor 2 Wochen verhaftet wurde?
Ich hoffe mehr, als dass ich es glaube. Es ist eine Chance für Sie, aber auch für uns Strafverfolger, wenn sie mit uns reden würde und endlich mal in Bezug auf die 3. Generation Klarheit schaffen würde.
Was wäre denn Ihre erste Frage an Sie?
Ja, Frau Klette, jetzt haben Sie es hinter sich. Wollen Sie mit uns reden? Ich würde es mir wünschen für Sie und für uns. Also reden Sie mit uns? Fragezeichen.
Und was meinen Sie, wie es rausgeht?
Ja, ich habe die Sorge, dass sie nicht mit uns reden wird, wie es traditionell war mit dieser Omerta der RAF. Kein Wort mit den Bullen, kein Wort von uns. Und daran haben sich viele RAF-Leute gehalten, in der 1., in der 2. und bisher auch in der 3. Generation. Aber es gab Fälle, die ich selber erlebt habe, wo RAF-Leute gegen dieses Schweigegebot der RAF verstoßen haben, mit mir geredet haben. Und es war, so hatte ich den Eindruck, nicht nur befreiend für Sie, sondern auch für uns Strafverfolger, Ermittler gewinnbringend.
Ja, Sie waren wohl bei der Lebensbeichte der sogenannten von Boog dabei. Aber klar ist auch, die 3. Generation, bislang ist sie vor allem ein Phantom. 9 Morde ungeklärt, unter anderem an Herrhausen und Rohwedder. Jetzt habe ich Sie sinngemäß sagen hören und ähnlich auch den Sohn von Herrhausen: Lieber jetzt noch eine mögliche späte Aussage und die Wahrheit über die Taten und dafür im Gegenzug geringere Haftstrafen?
Ja, das ist meine feste Überzeugung auch. Und ich habe mich seit Jahren dafür eingesetzt, dass man versucht, im Sinne einer Verständigung mit diesen ehemaligen RAF-Leuten Klarheit in die Geschichte der RAF hineinzubekommen. Ich weiß, dass die Angehörigen der Tatopfer vor allen Dingen darunter leiden, dass sie bis heute nicht wissen, wer jetzt verantwortlich ist, zum Beispiel für den Mord am Generalbundesanwalt Buback und seinen Begleitern oder wer letztlich Hans-Martin Schleyer erschossen hat. Und es gibt eine Formulierung von Michael Buback, der gesagt hat, ich bin nicht an einer Bestrafung interessiert, die Tat liegt lange zurück, sondern ich will nur wissen, wer ist auf dem Tatmotorrad gesessen und wer hat geschossen.
Das ist sicher quälend für die Angehörigen, wenn sie nicht wissen, wie es zu Ende ging und wer dafür verantwortlich war. Was jetzt natürlich spektakulär war, die lange Zeit abgetaucht im Untergrund. Vor 30 Jahren verschwanden die 3 und lebten wohl mitten in Berlin, also unter anderem in Kreuzberg, die Daniela Klette. Sie wird beschrieben als freundliche Nachbarin. Sie hat Mathe-Nachhilfe gegeben, tanzte Capoeira. Also die hatte Nerven, ne?
Ja gut, man hält auf Dauer dieses Leben im Untergrund ohne soziale Kontakte nahezu nicht aus. Und ich war der Überzeugung, dass die 3 nicht als Gruppe zusammenleben können, denn da wären sie eher aufgefallen, sondern dass sie getrennt unterwegs sind. Und natürlich lag es nahe, in einer deutschsprachigen Großstadt unterzutauchen, wo man anonym leben kann. Und es gab einen Spruch schon in der Anfangszeit der RAF von Ulrike Meinhof, man solle schwimmen wie der Fisch im Wasser, also möglichst anonym in einer Großstadt leben mit falschen Ausweispapieren. Das haben sie wohl geschafft. Faszinierend, dass das 30 Jahre möglich war. Das tut Fahnder, das tut einem Staatsanwalt wie mir weh.
Ja, Sie verwenden sogar das Wort faszinierend. In der Süddeutschen stand, dass man mit dem Fernglas leicht vom BKA-Hauptsitz runter hätte schauen können in die Wagenburg, wo Garweg lebte. Also in unmittelbarer Nachbarschaft. Ich fand es vor allem erstaunlich, dass in der Wohnung von Frau Klette aktuelle Fotos waren. Mit denen wird Garweg jetzt gesucht.
Dass man da sogar aktuelle Fotos gefunden hat, das ist natürlich für die Fahnder eine wahre Fundgrube, denn damit kann man mit aktuellen Bildern endlich wieder was Konkretes in der Hand haben, denn die bisherigen Verhandlungsbilder waren natürlich uralt.
Ja, und die beiden sind ja abgetaucht vor 30 Jahren in einem anderen Leben, in einer anderen Zeit. Mittlerweile sind sie 69 und 55. Jetzt fragt sich wahrscheinlich mancher Laie, vor 30 Jahren Sprengstoffanschlag und versuchter Mord, danach Raubüberfälle ums Leben zu finanzieren. Aber da verjährt gar nichts. Oder spielen die 30 Jahre irgendeine Rolle?
Ja, die 30 Jahre gelten für alle schweren Verbrechen mit Ausnahme von Mord. Denn der Gesetzgeber hat, um das Dritte Reich und die Verbrechen des Dritten Reiches weiter verfolgen zu können, die Verjährungsfrist von 30 Jahren bei Mord aufgehoben, sodass Mord nicht verjährt. Das gilt auch für den versuchten Mord.
Jetzt haben die natürlich auch Sympathisanten, immer noch. In Berlin tauchte eine beschriftete Matratze auf, andern Tags. Viel Kraft, Daniela, viel Glück, Volker und Burkhard. Und am Samstag war jetzt eine Unterstützer-Demo in Berlin mit so geschätzt 500 Leuten, begleitet von 500 Polizisten. Aber ohne die Unterstützer wären 30 Jahre Untergrund schlicht unmöglich gewesen.
Ja, dieses Ereignis vom Samstag mit dieser Demonstration war natürlich für mich ein Rückfall in alte Zeiten, wo wir Vergleichbares erlebt haben. Demonstrationen für die RAF von Sympathisanten mit dem Spruch Freiheit für die RAF-Gefangenen. Also da ist offensichtlich noch ein ordentlicher Bestandteil von Rest an Sympathisanten, die eben ja dieses Treiben der RAF durchaus für gut gehalten haben. Und das schreckt einen immer noch. Und natürlich, Sie haben es angedeutet, natürlich mussten die drei Gesuchten irgendwelche Helfer, Unterstützer haben. Das kannten wir von den ersten beiden RAF-Generationen, dass es da Leute gab, die eben Ausweise zur Verfügung gestellt haben, die für Arztbesuche oder Gänge zu Behörden behilflich waren. Anders ist es gar nicht vorstellbar, dieses Leben im Untergrund. Also insofern war das nichts Neues. Was mich geschreckt hat, waren alte Formulierungen. Das, was jetzt mit Lette passieren würde, das sei pure Rache des Staates, Vergeltung, Vernichtung. Was wir machen, ist schlicht und einfach die Umsetzung des Legalitätsprinzips.
Man merkt aber auch, wie alles in Ihnen nochmal aufsteigt. Und ich gestehe, bei der Vorbereitung kam meine Teenagerzeit auch wieder hoch. Ich war 16 beim sogenannten Deutschen Herbst und den Polizeikontrollen. Und was mir gar nicht so klar war, die Staatszeit hat natürlich auch einen hohen Preis bezahlt. Der BKA-Chef Herold musste damals sein Nürnberger Haus aufgeben, lebte im Bundeskriminalamt. Man hat ihm in Wiesbaden da eine Wohnung eingerichtet. Und nach dem aktiven Dienst lebte er als Pensionär auf dem Kasernengelände in Oberbayern. Also das ist schon Schatten fürs ganze Leben. Jetzt weiß ich nicht, hatten Sie als RAF-Ankläger auch jahrelang Polizeischutz?
In der Tat, es war kurz nach dem Anschlag auf den Generalbundesanwalt Buback, dass die Justizangehörigen auch im Fadenkreuz der RAF-Leute stehen. Und deshalb haben wir auch Schutzmaßnahmen bekommen, bis hin zur eigenen Pistole, weil wir anders als Schleier, der nicht bewaffnet war, eben auch als bewachte Personen im Notfall schießen sollten.
Hätten Sie es denn gekonnt?
Ja, ich habe es mit der Polizei gemeinsam geübt und ich hätte es mir schon zugetraut. Ja, also das war klar, diese Leidenszeit von Schleier, die wollten wir nicht ertragen. Also leben sollten sie uns nicht kriegen.
Boah, das wird eine Stunde.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Klaus Pflieger gegen den RAF-Terror.
Als Staatsanwalt in den 70er und 80er Jahren, und er ist mit mir verbunden in Stuttgart, an 240 Verhandlungstagen waren Sie in Stammheim dabei und haben die RAF-Terroristen aus nächster Nähe auch erlebt. Bader, Meinhof, Enslin, Mahler, Raspe, wer brachte Sie denn am meisten zum Nachdenken?
Ja, ich habe diese erste Generation nur als Zuschauer erlebt, weil ich in Stammheim Haftrichter war und ab und zu den Prozess beobachten konnte. Und es hat mich schon beeindruckt, wie auch die Angeklagten mit ihren Verteidigern via Prozess diesen Staat angegriffen haben. Aber Einer hat mich am meisten beeindruckt, der mir unter Tränen einen Polizistenmord gestanden hat und gesagt hat, ich bin durch eine Lüge zum Mörder geworden, weil man mich hat glauben lassen, die Stammheimer seien am Ende der Schleierentführung vom Staat umgebracht worden. Und deshalb bin ich in den Untergrund gegangen und später habe ich innerhalb der RAF erfahren, dass das pure Propaganda war, dass die Häftlinge sich natürlich selbst erschossen hatten oder wie Enslin sich erhängt hatte, aber dass es eine Suicide-Action war. Es gab also extra eine Selbstmordaktion, wo man den eigenen Tod nochmal instrumentalisieren wollte, indem man den Eindruck erweckte, ermordet worden zu sein. Deshalb hat sich Herr Bader auch in den Nacken geschossen und Plotze hat es geglaubt und ist dadurch zum Mörder geworden.
Ja, Sie haben zwei Leute erlebt, die ausgepackt haben, die wohl auch bereut haben, soweit sich das abschätzen lässt. Andere sind den Weg zu Ende gegangen. Für die Jüngeren, die vielleicht zuhören, die Rote Armee-Fraktion, man kann sagen, es war linker Terror. Und nach eigener Aussage ging es um den bewaffneten Kampf gegen Unterdrückung, Kapitalismus, Imperialismus, weil Reden und Demonstrieren zu nichts führt. Wie das losging, Sommer 70, da haben Sie ja noch studiert. Gab es um Sie herum anfangs Verständnis?
Ja, das ist das, was mich immer wieder fasziniert. Im Ergebnis hatte ich dieselbe Ausgangsposition wie die späteren RAF-Leute. Ich bin in Tübingen als Student, da habe ich im Jahr 68 angefangen, Jura zu studieren, auch auf die Straße gegangen, gegen den Vietnamkrieg, gegen die Notstandsgesetze, gegen den radikalen Erlass. Und da gab es dann eine Weiche, die ich rückblickend als die entscheidende ansehe, wo der eine dann zum Terroristen wird oder wie ich zum Staatsdiener. Da wurde nämlich darüber diskutiert, wenn man schon mit Demonstrationen nichts erreicht, sollte man Gewalt anwenden, also Pflastersteine gegen Schaufenster, Gewalt gegen Sachen also, oder gar Gewalt gegen Personen, indem man Pflastersteine auf Polizeibeamte wirft. Und da war ich vielleicht schon geprägt durch das Jurastudium der Auffassung, man darf Unrecht nicht mit Unrecht bekämpfen. Und deshalb war bei mir die Weiche, jetzt ist Schluss mit Gewalt, das darf nicht sein. Und diesen anderen Weg haben eben die RAF-Leute eingenommen, beschritten und sind dann letztlich über Gewalt gegen Personen zu einer Mordbande geworden.
Ja, zentral darin ist ja auch dieses legendäre Tonband, das dem Spiegel dann zugespielt wurde, Ulrike Meinhof. Ich zitiere, wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein. Das ist kein Mensch und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden und natürlich kann geschossen werden. Zitat Ende. Spätestens da war für Sie der Ofen aus.
In der Tat, das war die andere Welt, die ich nicht beschreiten wollte und man muss diesen Spruch von Meinhof auch noch interpretieren. In einem anderen Papier steht nämlich nicht, es kann geschossen werden, sondern da steht drin, es muss geschossen werden. Der Bulle, der euch laufen lässt, den könnt ihr auch laufen lassen. Aber der Bulle, der euch festnehmen will, da müsst ihr schießen. Und dieser Schießbefehl von Meinhof, der hat letztlich 20 Tote zur Folge gehabt, weil natürlich auch in Festnahmesituationen die Polizei geschossen hat, sodass unterm Strich nicht nur RAF-Leute dabei zu Tode kamen, natürlich aber auch Polizeibeamte.
Ja, was mir auch nicht so ganz klar war, dass es 34 Morde waren am Ende. Und wenn ich die Liste durchgehe, dann komme ich natürlich recht rasch auf diese großen Namen Ponto, Buback, Schleier, Herrhausen, aber dann eben Dutzende andere, die vielen Begleiter und Polizisten, von denen war dann selten die Rede.
Ja, das tut insbesondere weh, weil man natürlich weiß, dass nicht nur die Angehörigen von Prominenten ein Leben lang unter dem Verlust des Vaters, des Sohnes, des Ehemannes leiden, sondern natürlich auch die weniger Bekannten. Und ich habe das in Karlsruhe, als ich bei der Bundesanwaltschaft tätig war, hautnah erlebt, wo ja die Begleiter von Generalbundesanwalt Buback ebenfalls ermordet worden sind, die Herren Göbel und Wurster. Und da weiß ich hautnah, dass da die Familien ewig drunter zu leiden hatten. Und das ist also mit allen 34 Morden verbunden. Und die leiden bis heute. Ich merke es hautnah hauptsächlich bei dem Sohn von Buback, der Bücher geschrieben hat und leidet wie ein Hund, weil er bis heute nicht weiß, wer die Todesschützen waren.
Ja, und es waren ja regelrechte Hinrichtungen. Um Schleier zu bekommen, musste man seine vier Begleiter töten. Und ein RAF-Terrorist ist auf die Motorhaube gesprungen und hat durch die Frontscheibe mit dem Schnellfeuergewehr gefeuert. Auf der anderen Seite gab es dann 27 Tote auf RAF-Seite. Es hatte zeitweise was Kriegsähnliches. Und ich erinnere mich eben auch an diese Polizeikontrollen abends am Main in Würzburg mit Schnellfeuerwaffen. Das war schon beängstigend.
In der Tat, ich erlebe das heute immer noch, wenn unter meinen Zuhörern, wenn ich Vorträge halte, Leute sind, die genau diese Situation selbst erlebt haben, dass sie bei Polizeikontrollen eben in den Lauf von Maschinengewehren schauen mussten und die Sorge hatten, dass der junge Polizeibeamte auch möglichst einen ruhigen Finger hat. Denn damals war es so, dass gerade im Großraum Stuttgart zwei Männer erschossen worden sind, die man für RAF-Leute gehalten hat, bis sich dann herausgestellt hat, dass sie vollkommen Unbeteiligte waren. Also es hatte schon den Ausnahmezustand, den man damals empfunden hat. Da hat die Republik gewackelt und man ist eigentlich der RAF fast auf den Leim gegangen, weil man ja von der RAF dieser deutschen Bundesrepublik die Maske runterreißen wollte, damit die Fratze des Polizeistaats zu erkennen ist. Das war die Formulierung. Und ich bin froh, dass man diese Phase überstanden hat und unser Rechtsstaat dann wieder eher Normalität zurückgewonnen hat.
Ja, die RAF sah sich ja im Krieg mit dem Staat. Und wenn nach Hungerstreiks jemand dann auch gestorben ist, dann wird er schnell zum Märtyrer wie Holger Mainz. Aber ihr Credo, das zieht sich durch ihr Buch, sie haben ja zwei Werke drüber geschrieben, das sind weder Kriegsgegner noch Märtyrer, das sind ganz einfach Verbrecher.
Das ist die große Aufgabe von uns gewesen und man hatte am Anfang Schwierigkeiten, mit diesem neuen Status von Terroristen umzugehen, die diesen Staat angreifen mit ihren Taten, die ihn zum Wackeln bringen. Und da war es schwierig für die Justiz, die hauptsächlich im Bader-Meinhof-Prozess natürlich von den Angeklagten und Verteidigern angegriffen worden ist. Ja, gerade hat man versucht, die Justiz lächerlich zu machen, da die Souveränität zu behalten. Und da wurden Dinge gemacht, aus denen wir späteren Strafverfolger gelernt haben. Man hat reagiert und man hat die RAF-Leute fast auf den Sockel des Kriegsgegners gestellt, ein Zustand, den sie ja gerade haben wollte, indem man zum Beispiel Haftbedingungen geschaffen hat, um Tote bei den Hungerstreiks zu verhindern.
Also Zwangsernährung.
Ja, und Zwangsernährung, ich habe mir immer erlaubt zu sagen, ich war Haftrichter in Stammheim. Die von mir Eingesperrten hätten sich solche Haftbedingungen gewünscht, wie die RAF-Leute es im siebten Stock hatten. Männlein und Weiblein zusammen, unvorstellbar.
Oder also gar nicht Isolationsfolter?
Das Gegenteil war der Fall. Mittäter, was es nie gibt, die sonst getrennt werden, waren im siebten Stock zusammen eingesperrt, teilweise mit offenen Türen, Umschluss genannt, sodass sie sogar eine gemeinsame Prozessstrategie absprechen konnte.
Das war kein Versehen?
Nein. Das war erpresst durch die Hungerstreiks, weil man die Sorge hat, es würde Tote geben und, wie Sie gesagt haben, dadurch Märtyrer der RAF. Und das ist das, was wir gelernt haben. Wir müssen diese Leute auf das reduzieren, was sie strafrechtlich sind, Verbrecher, und sie behandeln wie jeden anderen auch.
Ich meine, was immer wieder in den Fokus rückt, ist diese Todesnacht von Stammheim, Oktober 77. Selbstmord von Bader Enslin Raspe. Was alle interessiert hat, wie konnten die Waffen in diesen Hochsicherheitstrakt gelangen?
Für uns natürlich auch die Frage, meine Güte, wie ist es möglich, dass sich Bader und Raspe erschießen konnten mit Waffen, die in ihren Zellen gefunden wurden? Und Ihre Frage ist berechtigt, die war natürlich Gegenstand auch unserer Recherchen. Wie konnten die Waffen nach Stammheim kommen? Und wir haben noch im Spätjahr 77 durch zwei Aussagen von Insidern herausbekommen, wie die es gemacht haben. Die haben im Untergrund drei Waffen beschafft. Wir haben eine dritte Waffe erst nach deren Aussagen im siebten Stock gefunden, in einer leerstehenden Zelle. Die haben diese Waffen zerlegt in möglichst kleine Bestandteile, haben sie in die Aktenordner der Verteidiger eingebaut, indem sie zur Lochung hin das Papier ausgehöhlt haben und die Waffenteile reingelegt haben.
Und die wussten davon?
Die wussten davon, sind auch entsprechend verurteilt worden später. und haben diese so präparierten Ordner mit den Waffenteilen ins Prozessgebäude in Stammheim geschmuggelt, muss man sagen. Die Polizei durfte die Ordner nicht inhaltlich zur Kenntnis nehmen. Das ist ein Heiligtum für uns, geheime Verteidigerakten. Heute geht es bei uns zu wie auf dem Flughafen, da wird geräumt. Aber damals sind die Ordner mit den Waffenteilen im Gerichtsgebäude gewesen. Und weil die Angeklagten die identischen Ordner hatten zur eigenen Prozessvorbereitung, mussten nur die Ordner getauscht werden. Und schon waren die Waffen in Stammheim. Also ist eindeutig festgestellt worden. Und wie gesagt, der Begriff Suicide Action, das innerhalb der Gruppe klar war, ein demonstrativer Selbstmord.
Und mitgeholfen haben Kollegen mit Jura-Ausbildung, auch Männer des Rechts wie Sie. Wir beamen uns jetzt mal in eine Zeit, die nicht ganz so belastet und verschattet ist, in Ihre Jugend. Wir hören jetzt einen Song, da waren Sie 17 und die Sängerin France Gall war auch 17. Man hört es auch. Das ist übrigens das Siegerlied des ESC 1965.
Lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
Und ich frag nach Stuttgart, ist jetzt mal ganz wohltuend, sowas Leichtes aus früheren Tagen zu hören, oder?
Je schwerer das Thema, umso leichter die Musik. Das hofft, schafft vielleicht einen gewissen Ausgleich.
Ja, mit mir verbunden ist Klaus Pflieger. Generalstaatsanwalt war er in Baden-Württemberg und beteiligt an vielen Anklagen in der RAF-Zeit. Geboren ist er im Mai 1947 in Stuttgart, aufgewachsen in Böblingen. Der Vater Vertreter für Lacke, die Mutter Schneiderin. Es gibt eine 7 Jahre jüngere Schwester. War es ein bürgerlicher Geist, der bei Ihnen daheim wehte?
Oh, das kann man schon sagen. Gut behütet, geordnete Verhältnisse wirtschaftlicher Art, auch was die Gesinnung betraf. Also ich bin gut erzogen worden, behaupte ich, und habe vielleicht vieles hauptsächlich von meinem Vater geerbt.
Hatten aber keinen Franz Josef Strauß Poster daheim?
Nein, später habe ich sogar ein Papier, wo Strauß beleidigt worden ist durch einen Stuttgarter Büchereiinhaber als Ermittlungsverfahren gehabt. Also ich bin sicher kein großer Franz Josef Strauß-Anhänger gewesen, aber auch nicht gerade das Gegenteil.
Bleiben wir mal in der Schule. Ich habe mir sagen lassen, eher Mittelmaß. Oder gab es irgendwas, worin Sie besonders gut waren?
Ja, also aus meiner Sicht, ich war sportlich mit guten Noten in der Schule, habe auch Fußball und Leichtathletik betrieben.
Immerhin.
Und war in Mathe relativ gut und deshalb war ich zunächst am Überlegen, Lehrer für Mathe und Sport zu werden.
Aber da war ja erst mal Abi 66, dann zur Bundeswehr. Da gab es kein Zögern?
Ich hätte mich gerne gedrückt, war auch aufgrund meiner sportlichen Aktivitäten, was die Gebeine betrifft, angeschlagen. Aber das hat alles nicht gereicht, um die Bundeswehr herumzukommen.
Hätten Sie nach West-Berlin gemusst?
Das war eine Überlegung. Da haben sich ja viele gedrückt auf diese Tour. Das war mir dann doch nicht der richtige Weg. Dann bin ich zu dem gestanden, wozu man als normaler junger Mensch verpflichtet ist. Und war dann interessanterweise just in Böblingen. Ich wäre gerne ein paar Kilometer von zu Hause mal weg gewesen, stationiert und bin fast verzweifelt in der Anfangszeit, weil es nur noch darum ging, sich abzuseilen, sodass ich in der relativ kurzen Zeit sogar noch Offizierslehrgänge gemacht habe und letztlich als Fähnrich abgegangen bin.
Also keine Plagerei. Und danach landeten Sie ja recht schnell in politisch bewegten Zeiten. Sie waren 20 Jahre alt bei der Ermordung von Benno Ohnesorg. Hat Sie sowas schon beschäftigt oder war das noch weit weg?
Ja gut, also ich habe nachempfinden können, was Gudrun Enslin gesagt hat. Da wird auf uns Demonstranten geschossen, Das war ja der Schar-Besuch in Berlin, wo Benno Ohnesorg durch einen Polizeibeamten erschossen wurde. Die wollen uns alle umbringen, war die Formulierung von Gudrun Enslin. Und natürlich, wenn man wie ich in Tübingen studiert hat und demonstriert hat, dann war der Gedanke schon naheliegend, was passiert, wenn ich in so einem Demonstrationszug mit Ho-Ho-Ho-Chi-Minh-Rufen unterwegs bin, droht mir da auch eine Gefahr.
Und Sie waren ja unterwegs, das haben Sie ja vorhin gesagt. Sie haben anfangs mitdemonstriert und dann dennoch ein Jurastudium begonnen, 68 bis 72, mit dem zentralen Satz, mir ging es um Wahrheit und Unrecht. Also Sie wollten auch auf andere Weise die Welt verbessern?
Ja gut, das sind die Dinge, die wir damals festgestellt haben, dass es manches nicht in Ordnung war bei uns im Staat. Ich habe ja die drei Punkte schon genannt, Vietnamkrieg, radikalen Erlass, Notstandsgesetze. Ich behaupte, ich habe von meinem Vater einen Gerechtigkeitssinn geerbt und das hat mir nicht gefallen. Und es gab ja die alternative Formulierung, man muss durch die Institutionen sich bewegen, um hier im Staat etwas zu ändern. Das war nicht direkt mein Ziel, denn ich wollte ja Rechtsanwalt zunächst werden. Aber letztlich bin ich dann dort gelandet, wo ich dann doch innerhalb der Justiz, innerhalb dieses Staates vielleicht das eine oder andere anders gemacht habe, als es ursprünglich mal so festgelegt war bei der Justiz.
Weil nach allem, was man hört in den 60er und 70er Jahren, muss es ja Massen an, sage ich jetzt mal, rechten Knochen noch gegeben haben in der Justiz.
Ja gut, da waren eben noch lange auch Personen tätig, die im Dritten Reich schon eine Funktion hatten und die natürlich die braunen, harten, rechten Knochen waren. Da hat man erst Ende der 50er Jahre damit angefangen, diese Dritte Reich-Geschichte aufzuarbeiten. Mein großes Vorbild Fritz Bauer, ein Amtsrichter in der Anfangszeit aus Stuttgart, der dann später General in Frankfurt und in Braunschweig war, der hat dann angefangen, diese Dritte Reich-Geschichte justiziell aufzuarbeiten.
Die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt in den 60ern. Sie waren dann Referendar ab Sommer 75 und eines Tages fragt Ihr Chef Sie, ob Sie nicht einen RAF-Prozess mitermittelnd übernehmen wollen. Aber jetzt schaue ich und denke, Sie hatten da gerade Familie gegründet. Kinder waren da oder unterwegs? Haben Sie nicht Bedenkzeit gebraucht?
Ja, die Bedenkzeit habe ich bekommen und auch gebraucht. Das war zum einen überraschend für mich, dass man mich im Alter, Sie können es ausrechnen, da war ich gerade 30 Jahre alt, relativ kurz erst bei der Justiz, dass man mir einen solchen Prozess zutraut. Bin ich dem gewachsen? Welche Gefährdungselemente kommen dazu? Und natürlich hat mir mein Chef, der mich gefragt hat, auch von vornherein gesagt, dass es mit Schutzmaßnahmen, mit Gefährdungen verbunden ist.
Und weil die RAF ja schon durchblicken ließ, dass Ehepartner und Kinder auch Ziele sind.
Ja gut, sie haben es letztlich nicht gemacht, dass sie an die Angehörigen gegangen sind. Aber die Drohung stand im Raum. Und natürlich war damit klar, das Ganze geht nur, wenn meine Frau mitmacht. Und die klare Frage an sie war mit der Antwort versehen, wenn du das machen willst und machen musst, dann mach es auch. Und diese Antwort habe ich bei späteren Entscheidungen in ähnlicher Form immer wieder zu hören bekommen, sodass sie mir nie Knüppel in die Wege gelegt hat. Und letztlich war ich der Auffassung, einer von uns muss es machen. Wenn sich alle davor drücken, dann hat die RAF gewonnen.
Ja, und es ist auch interessant zu lesen, wie Sie sich mit den Verteidigern behagt haben, welches Klima da war im Saal, wie heftig die Anwürfe. Wobei Sie im Rückblick auch sagen, in der Spitze, das Abhören der Verteidigergespräche war auch nicht in Ordnung.
Ja, Sie haben recht. Es gab Dinge in unserem Staat, auch der Justiz, die in meinen Augen ja unerträglich waren, unentschuldbar geradezu waren, nämlich dass in zwei Situationen während des Bader-Meinhof-Prozesses in Stammheim Verteidigergespräche abgehört worden sind. Zum einen, nachdem man Stockholm einen Überfall hatte mit Geiselnahmen, da hatte man die Sorge, dass das Ganze von Stammheim aus gesteuert wird und deshalb hat man da abgehört und zum anderen später, als Rechtsanwalt Siegfried Haag mit Papieren festgenommen worden ist, wo Hinweise auf gerade bevorstehende Anschläge drin zu finden waren.
Wenn allerdings auch sowas vorkommt, wie dass Verteidiger Waffen reinschmuggeln in die Haftzellen, dann ist ja auf beiden Seiten.
Ja, also das eine ist absolute Strafbarkeit gewesen. Die beiden Minister, die diese Abhöraktionen angeordnet und zu verantworten hatten, die sind letztlich nicht strafrechtlich verfolgt worden, weil man ihnen einen strafbefreienden, übergesetzlichen Notstand zugebilligt hat. Da wird für mich die juristische Luft sehr, sehr dünn. Also es ist jedenfalls ein Schaden entstanden, weil wenn man so etwas mal macht, dann traut man diesem Staat alles Böse zu.
Und glaubt ihm auch nicht. Ja, wenn er sagt, es war Selbstmord.
Ja, in der Tat, das Zeller Loch war ja auch so ein Thema. Das sind Dinge, die dem Staat schaden und dementsprechend, dass sowas nie mehr vorkommen.
Die Nerven waren allerdings auch sehr blank im Herbst 77. Die zweite RAF-Generation hatte versucht, die erste freizupressen. Und dann kamen in dichter Reihe diese Morde an Buback, Ponto, Schleyer und all den Begleitern. Gab es denn in diesem Herbst 77 Tage, wo Sie dachten, wir kriegen das nicht in den Griff?
Ja, die Geschichte ist in einem Maß eskaliert, dass man den Eindruck hat, der Staat zerbröckelt. Der ist in der festen Hand dieser Terroristen und man findet nichts, um dieser Gewalt, dieser Spirale irgendwo Herr zu werden. Und das war für mich beängstigend. Ich darf es gleich auf den Punkt bringen. Die große Wende war die schwierige Entscheidung von Kanzler Helmut Schmidt, sich nicht erpressen zu lassen. Da hat es eine Wende gegeben, denn man hatte ja zwei Jahre vorher in vergleichbarer Situation einen entführten CDU-Politiker namens Lorenz sozusagen freigekauft, indem man Häftlinge freigelassen hat. Und das war rückblickend einer der größten Fehler. Denn natürlich hat man Lorenz damit gerettet, aber der Staat hat sich als erpressbar gezeigt. Und wenn er einmal erpresst werden kann, dann provoziert es geradezu neue Erpressungsversuche. Und in der Tat nach der harten Position von Schmidt, die ja letztlich das Todesurteil, wenn man so will, für Hans-Martin Schleyer war, haben wir nichts Vergleichbares mehr in der Bundesrepublik erlebt.
Und jeder, der sich nur erinnert, sieht die Szene, wie Schmidt neben der Witwe von Schleyer steht. Und über allem die Staatsräson.
Ja. Eine unmenschliche Situation, aber alternativlos in meinen Augen. Und das ist das, was ich mir damals gewünscht habe, Härte zu zeigen, um der ganzen Chose Herr zu werden. Er hat es zu verantworten gehabt. Eine unmenschliche Geschichte, eigentlich bewundernswert.
Bayern 2, 1:1 der Talk und mit mir in Stuttgart verbunden ist Klaus Pflieger, ehemaliger Generalstaatsanwalt in Baden-Württemberg und Ankläger in einigen RAF-Prozessen. Der größte Ermittlungserfolg gelang wohl 1982, als sie Erddepots der Linksterroristen entdeckten, über ganz Westdeutschland verstreut. Und darin war Geld, waren Ausweise, Waffen. Und was geschah dann? Man legt sich auf die Lauer?
Ja, ich war Sachbearbeiter dieser Depotfunde, ein Pharaonengrab. Das war der Begriff, der mir rausgefahren ist, als ich davon informiert worden bin. Im Wald versteckt, im Boden verbuttelt, eine Art Plastikmilchkanne, wo alles drin war, was der Terrorist zum Leben so braucht. Waffen, Munition, gefälschte Ausweispapiere, Blanko-Ausweispapiere, Geld von Überfällen, die Logistik der RAF. Und das Faszinierende war, man hat just in diesem Depot Wegebeschreibungen gefunden zu weiteren Depots. Allerdings waren diese Wegebeschreibungen verschlüsselt. Und ich habe das vor Ort im BKA in Wiesbaden hautnah erlebt, wie die das innerhalb von 3 Tagen geschafft haben, diesen Code zu knacken, sodass man die Wegebeschreibungen lesen konnte und dementsprechend in den nächsten Tagen, innerhalb von einer Woche etwa, die weiteren 10 Depots in ganz Deutschland gefunden hat, im Süden Schwetzingen bis hinauf zum Sachsenwald in Hamburg. Und ich hatte direkt nach dem Fund des ersten Depots ein Gespräch mit dem GSG-9-Chef, dem Nachfolger von Wegener. Und die GSG-9 saß an diesem Zentraldepot als 2. Einsatz nach Mogadischu und war aufgerufen, so lange zu warten, bis dort jemand anfängt zu graben. Wir wollten ja nicht falsche Leute haben. Und die große Kunst war, stillzuhalten. Das durfte niemand erfahren, die Medienlandschaft nicht, dass wir da etwas haben und ja, 11 solche Depots hatten und an den anderen Erdlöchern saßen die Sondereinsatzkommandos der Länder und ja, mussten bei Eiseskälte nicht auffallen, versteckt leben. Und es hat dann, ich meine, 10 Tage gedauert, bis die ersten kamen.
Und dann wurden in dichter Folge führende Köpfe verhaftet. Gab es kurz bei Ihnen die Hoffnung, das ist das Ende der RAF?
Ja, also wir hatten zunächst am Zentraldepot Brigitte Bohnhaupt, die Chefin, und Adelheid Schulz, die Freundin von Christian Klar, verhaftet. Und 5 Tage später, weil wir die weiteren Funde geheim gehalten haben, ist Christian Klar an diesem Depot Daphne, wie es genannt wurde, im Sachsenwald bei Hamburg verhaftet worden. Und ich habe von der zuständigen Abteilung des Bundeskriminalamts, die insbesondere diesen Code geknackt hat, ein Bild geschenkt bekommen mit dem Hasen und dem Igel, wo drin stand so sinngemäß, der Hase ist die RAF und der Igel ist das Bundeskriminalamt. Wir sind schon da und er läuft uns in die Falle. Und da hat man die Hoffnung gehabt, das könnte das Ende der RAF sein. Tatsächlich war es nur das Ende der 2. Generation der RAF.
Und aus der erwuchs die 3. Generation. Es wird geschätzt, vermutet, um die 20 Personen. Man weiß von dieser Generation am wenigsten. Sind die am cleversten oder was unterscheidet die von den anderen?
Ja, meine Bewertung, dass wir nahezu keine kriminaltechnisch verwertbaren Spuren mehr gefunden haben. Also Fingerabdrücke hauptsächlich, Schreibproben, Stimmproben. Wir können heute Stimmen nahezu wie Fingerabdrücke zuordnen. Nichts mehr war bei diesen Anschlägen zu finden. Und meine Vermutung war, oder ich bin ziemlich sicher, die haben aus unseren Strafprozessen gelernt, wie wir eben die RAF-Täter der 2. Generation eben durch solche kriminaltechnisch verwertbaren Spuren überführt und zur Verurteilung gebracht haben. Und dementsprechend haben die alles vermieden, was da an Spuren möglich war, sodass wir mit blanken Händen dastanden, was dann letztlich auch dazu geführt hat, dass der Gesetzgeber die Kronzeugenregelung eingeführt hat.
Um mehr rauszubekommen von denen, die eingeweiht waren. Ab 82 kam es noch zu 9 Morden und diesem großen Sprengstoffanschlag 1993. Da flog ein Gefängnisneubau regelrecht in die Luft. Danach gespenstische Ruhe und schließlich April 98 dieses Schreiben. Ich zitiere: Die RAF war der revolutionäre Versuch einer Minderheit, zur Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse beizutragen. Das Ende dieses Projekts zeigt, dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten. Zitat Ende. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das lasen?
Ja, ich habe zunächst mal den Anfang gelesen, den ich kaum glauben konnte. Der ging so sinngemäß los. Wir haben am 14. Mai 1970 die RAF gegründet. Das war der Tag der Befreiung Baders aus dem Gefängnis. Heute beenden wir dieses Projekt. Die RAF ist nun Geschichte. Also eine Auflösungserklärung, wo die RAF selber schreibt, sie hört mit diesem Kampf auf. Und es hatte vorher schon diesen Anschlag in Weiter stattgegeben, der trotz des enormen Sachschadens für mich schon eine Trendwende war. Nämlich eine Rückwärtsentwicklung weg von Angriffen auf Personen hin zu Angriffen auf puren Sachschaden, denn die haben das Wachpersonal, das diesen Gefängnisneubau zu betreuen hatte, gefesselt und weggebracht aus dem Gefahrenbereich, sodass denen nichts passieren konnte.
Und das Gefängnis für 123 Millionen war Schutt.
In der Tat, also ein enormer Sachschaden, aber sie haben Menschenleben gezielt geschützt, was also für mich eine Entwicklung schon rückwärts war. Und wir hatten damals schon Hinweise, dass es innerhalb der RAF bröckelt, es einen sogenannten Bruch zwischen den Inhaftierten und den in Freiheit befindlichen Illegalen, wie sie genannt wurden, gab. Und das war schon eine Entwicklung, sodass die Auflösungserklärung nicht ganz so überraschend kam für mich. Aber der von Ihnen zitierte Satz, das Ende dieses Projekts RAF zeigt, dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten, ist eigentlich das denkbar größte Kompliment an unseren Rechtsstaat. Da schreiben RAF-Leute nach 28 Jahren schrecklichster Terrortaten, nach 34 Morden, dass sie einsehen, dass sie gegen unsere Demokratie, gegen diesen Rechtsstaat keine Chance haben. Ich meine, das ist, wie gesagt, das größte Kompliment an unseren Rechtsstaat aus der Hand von Terroristen. Ich würde sagen, das größte Kompliment an uns alle.
An der Stelle würde ich gerne mal ans andere Ende der Skala schwenken, zum rechten Terror, den es ja auch schon lange gibt. Oktoberfest-Attentat 1980, da waren Sie auch ermittelnd dabei. 13 Tote, 200 Verletzte. Ich habe hier einen Kollegen, den Ulrich Chaussy, den kennen Sie sicher auch.
Jawohl.
Der auch sein halbes Berufsleben damit verbracht hat, dem hinterher zu spüren, was da war. Der ist ja relativ überzeugt, dass es nicht nur dieser Einzeltäter war. Auch der brauchte Helfer und ein Netzwerk. Aber kurz vor der Bundestagswahl mit Franz Josef Strauß als Kandidaten bestand auf bayerischer Seite kein Interesse, einer rechtsradikalen Terrorgruppe hinterher zu ermitteln. So ein bisschen verkürzt sein Credo.
Ja, ich kenne den Herrn Chaussy und seine Positionen und weiß, dass er keine Ruhe gibt.
So einer.
Er hat mich mal einen Nachmittag lang interviewt, geradezu vernommen. Aber ich musste ihm sagen, dass ich schon, mein Chef Rebmann war daran interessiert, dass man alles aufklärt, was aufklärbar ist. Und ich war fast 3 Monate vor Ort beim bayerischen LKA in München und habe hautnah mit ermittelt. Und insofern kann ich versichern, dass wir alle Register gezogen haben, um möglicher Täter irgendwie habhaft zu werden. Und es gab klar Hinweise auf mögliche Mittäter, die vielleicht geholfen, ihn unterstützt, beraten haben. Aber alle Spuren, die wir da verfolgt haben, gingen ins Leere. Und deshalb sind wir am Schluss mit leeren Händen dagestanden. Und ich möchte nur versichern, da geht es an die Ehre eines Staatsanwalts, dass wir alles getan haben, um mögliche Hintermänner, Mittäter aufzudecken.
Was bleibt, ist in jedem Fall das erschreckende Ausmaß auch des Rechtsterrorismus. Die Amadeus-Stiftung spricht in den letzten 34 Jahren von über 100 Opfern rechter Gewalt. Sie waren bei Mölln beteiligt bei dem Verfahren. Da wurden ja 3 Türkinnen ermordet. Es gab den Brandanschlag in Lübeck. Aktuell habe ich mal nachgeschaut, der Verfassungsschutz rechnet mit 14.000 gewaltbereiten Rechtsradikalen. Knapp 900 sind momentan untergetaucht. Ja, häufig fällt ja dieser Satz, der Rechtsstaat ist auf dem rechten Auge blind.
Diese Formulierung tut natürlich einem wie mir, der eher linksorientiert ist, also nicht linksextremistisch, aber jedenfalls für Rechte überhaupt kein Verständnis hat. Und
weil so wird ja auch, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, das NSU-Versagen ein bisschen erklärt, dass man da überhaupt nicht hindenken wollte.
Es ist bei terroristischen Verfahren üblich, dass die Straftäter bei ihren Anschlägen die Tat nicht allein für sich sprechen lassen wollen, sondern dass sie danach auch ein sogenanntes Bekennerschreiben, eine Tatbekennung an die Medien herausgeben, indem sie zum Ausdruck bringen, wir waren das. Das ist die RAF gewesen, das waren die revolutionären Zellen, das waren die Strommastanschläger an der Startbahn 18 West. Immer kamen Tatbekennungen, wir kannten die auch von rechts, von den deutschen Aktionsgruppen um den Rechtsanwalt Röder. Und solche Tatbekennungen gab es bei den sogenannten Dönermorden des NSU nicht, auch nicht bei Michel Kiesewetter. Und erst als die beiden Männer verhaftet wurden, die Frau Zschäpe dieses Paulchen-Panther-Video in Umlauf gesetzt hat, mit all den Tatbekennungen, mit Aufnahmen zu den einzelnen Anschlägen. Erst da war für die Ermittler klar, auch für uns, dass da eine Terrorgruppe dahinter steckt. Und bis dahin war der Begriff NSU oder nationalsozialistischer Untergrund für uns alle kein Begriff.
Aber allein, dass es zum Begriff Dönermorde kam, ist ja auch schon ein grausamer Irrtum.
Ja, aber vielleicht darf ich mal den Spieß etwas umdrehen. Auch von den Medien habe ich nirgends irgendwo eine Vermutung gehört, da könnten eine Terrorgruppe dahinter stecken. Wir sind heute schlauer und rückblickend strotzt mancher vor Weisheit. Es gibt eine Erfahrung daraus, dass man bei einer solchen Anschlagsserie mit dem höchsten Zuständigkeitsgrad zugreifen muss, und das ist die Bundesanwaltschaft. Und rückblickend muss man sagen, diese Dönermorde hätten sehr, sehr früh in die Hände der Bundesanwaltschaft.
Aber den Begriff lassen wir vielleicht.
Naja, okay.
die Morde an all den Migranten. Das waren ja ausschließlich, bis auf die Polizistin, Migranten.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Klaus Pflieger, engagiert in der Aufarbeitung von Kindesmissbrauch.
Die wuchtigen Brocken nehmen kein Ende heute in der Stunde. Aber so sind manche Arbeitsfelder, zum Beispiel eines Staatsanwalts. Und ich bin verbunden mit Klaus Pflieger. Es ist gar nicht so lange her. Staufen im Breisgau. Ein 7-Jähriger wird von seiner Mutter und deren Partner missbraucht und an Pädophile verkauft. Und die filmen, wie sie den Jungen und dann auch noch ein 3-jähriges Mädchen vergewaltigen, quälen. Können Sie bei sowas professionell, juristisch kühl bleiben?
Ja, na ja, da wird es einem schlicht und einfach schlecht, wenn man mit so etwas konfrontiert wird. Aber wir sind ja als Staatsanwälte eher mit dem Elend dieses Lebens konfrontiert, sei es mit Straftaten. Aber wenn ich es vergleichen dürfte, diese Art von Kindesmissbrauch geht noch über das hinaus, was ich in meinem Leben mit Terroranschlägen erlebt habe, dass die eigene Mutter ihr Kind missbraucht mit dem Lebensgefährten zusammen, dass sie dieses Kind übers Internet verkauft, anbietet, dass Männer europaweit anreisen nach Staufen, um den kleinen Kerl zu missbrauchen. Und die Mutter ist dabei. Sie filmt diese Missbrauchsfälle, stellt sie ins Internet. Also es wird einem übel, schlicht und einfach übel. Und deshalb habe ich keine Sekunde gezögert, als in Baden-Württemberg die Regierung eine Kommission installiert hat, die sich mit der Aufarbeitung dieses schrecklichen Falles befassen sollte, um aus diesem Fall zu lernen, dass es in der Zukunft nichts Vergleichbares mehr gibt, dass wir solche Fälle verhindern oder, wenn wir sie schon nicht verhindern können, auf ein Minimum reduzieren können. Und da waren von allen Ministerien Spezialisten beteiligt, vom Zivilrecht, von den Jugendämtern, von der Polizei, von den Schulen. Also da ging es rundum, wo können wir Dinge erfassen, die vielleicht helfen könnten, dass wir solche Missbrauchsfälle in der Zukunft verhindern.
Weil es gab ja Meldungen aus der Nachbarschaft und die versackten dann zum Teil auch im Jugendamt oder wurden nicht weitergeleitet.
Ja, in der Tat, rückblickend greift man sich an den Kopf, wo die linke Hand nicht wusste, was die rechte tut. Interessant war für uns die Erkenntnis, dass der Lebenspartner der Mutter ein einschlägig vorbestrafter Mann war, der schon Kinder missbraucht hatte und eine hohe Freiheitsstrafe abgesessen hatte und vom Gericht als Entlassungsauflage bekommen hatte, eine Führungsaufsicht, dass er sich keinen Kinderspielplätzen nähern darf, dass er insbesondere auch in keine Familie darf mit Kindern. Das war die Anordnung des Gerichts und das war bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft bekannt. Aber, und jetzt kommt der Hammer, bei den Jugendämtern wusste man davon nichts. Und die Jugendämter wussten umgekehrt, dass da ein Mann eingezogen war bei dieser Mutter und dem kleinen Buben. Also wie gesagt, hätte man beides übereinander gebracht. Und die Kurzfassung unseres Ergebnisses nach etwa 1,5 Jahren Arbeit war, schwätzt miteinander, um es schwäbisch zu sagen. Ihr müsst regelmäßig miteinander in Kontakt treten, die verschiedenen Einrichtungen, um sich auszutauschen, um eben nicht auf der einen Seite Erkenntnisse zu haben, die für die andere Seite von größter Bedeutung ist.
Ja, lebenswichtig. Jetzt weiß ich nicht, rein rechnerisch, der Junge müsste jetzt 16 sein. Haben Sie eine Ahnung, wie es ihm geht?
Ja, ich kann es nur vermuten und das Spekulieren ist ja nicht das Geschäft einer Staatsanwalts. Aber ich gehe davon aus, dass man gerade bei dem, wo so viel schiefgelaufen ist, alle Jugendämtermaßnahmen ergreift, um ihn vor seiner Mutter, vor anderen zu schützen, um ihn vielleicht eine Rückkehr in ein geordnetes Leben zu ermöglichen. Wobei außer Frage steht, dass dieser kleine Bub ein Trauma erlitten hat, das wahrscheinlich sehr, sehr, vielleicht lebenslang eine psychologische Betreuung bedarf.
Was mir bei Ihnen auch aufgefallen ist, als Staatsanwalt, Sie haben sich auch früh darum gekümmert, wie könnte es zurückgehen für den Häftling in die Gesellschaft? Wie kann man ihnen wieder einen Platz geben? Haben einen Vorsitz in der Bewährungs- und Straffälligenhilfe. Jetzt ist halt nur die alte Grundfrage, kann man in Haft ein besserer Mensch werden?
Ja, das ist ein Job gewesen, wo viele sich gefragt haben, das passt doch nicht, der Staatsanwalt, der sorgt doch dafür, dass die Leute ins Gefängnis kommen. Und jetzt kümmert er sich auch noch darum, dass es den Strafhäftlingen besser geht. Nur als kleinen Hinweis, mein früherer Chef Kurt Rebmann, der Generalbundesanwalt, der wirklich als Hardliner ja bekannt war, der hat 30 Jahre lang diesen Verband geführt als mein Vorvorgänger. Und von dem stammt ein Satz, der vielleicht alles erklärt. Wir dürfen nicht nur richten, wir müssen auch wieder aufrichten, dass diese verurteilten Häftlinge nicht in ein Entlassungsloch fallen, wie es so schön heißt, dass sie Arbeit finden, dass sie Wohnung finden, dass man ihnen behilflich dabei ist, dass sie nicht rückfällig werden. Und wir haben verschiedene Dinge entwickelt, um möglichst eine Haft zu vermeiden, wo, wie Sie zu Recht sagen, die Menschen in der Regel nicht besser werden.
Jetzt hört man, dass Sie einen wachen Blick haben auf die Zeit, am Gesellschaftsleben interessiert sind, auch wenn Sie seit 10 Jahren im Ruhestand sind als Generalstaatsanwalt. Aber Sie werden sich hier Ihre Gedanken machen. Und ich habe mir überlegt, was sagen Sie denn auf die Frage, sollte man Bauern bei Blockaden genauso schnell von der Straße räumen wie Klimaaktivisten?
In der Tat, das erschreckt mich momentan. Man muss fein differenzieren. Ich halte momentan Vorträge über die Frage, sind wir auf dem Weg zu einer Klimaerreif? Also ob sich diese Festkleber oder Sachbeschädiger auf einer Entwicklung befinden, die in den Terror endet. Und da ist der Unterschied zu den Bauerndemonstrationen der, dass die anfänglichen Bauerndemonstrationen angemeldet waren. Das sind die Festkleber eben gerade nicht. Und das ist der Unterschied, weshalb das zulässige Proteste waren. Aber wenn ich jetzt sehe, wo die Sache hinführt, dass auf der Autobahn Misthaufen nachts abgeworfen werden, dass Baumstämme abgeworfen werden, dann grenzt es für mich an Terror. Ich hoffe, Sie merken meine emotionale Verärgerung über solche Aktionen, wo ich der Auffassung bin, das schadet dem Stand der Bauern mehr, als er nützt. Und wie gesagt, das sind Straftaten schwerster Art. Das geht Richtung versuchten Mord. Denn da fahren Autofahrer voll hinein gegen ein feststehendes Hindernis. In meinen Augen unerträglich.
Herr Pflieger, mit Blick auf die Uhr, ich versuche noch 2 versöhnliche Schlussminuten. Mit einer gewissen Leichtigkeit auch mit Ihnen. Das eine, das kommt uns, glaube ich, sehr nahe und gelegen. VfB Stuttgart. Ein Riesenfan sind Sie. 3. Platz. Und Sie sind im Dorfvereinsheim immer dabei?
In der Tat, es ist ein Heiligtum. Am Samstagnachmittag dort in dieser Gruppe von etwa 30 Begeisterten zu feiern, zu leiten, je nachdem. In der letzten Saison war es eher ein Leiten, jetzt freuen wir uns. Und mein Enkel, mein Sohn, die haben das geerbt. Und es gibt eine Formulierung unter Juristen, da ist einer gefragt worden, was der Pflieger denn als Jurist so taugt. Und die Antwort war, Fußball spielen kann er schon.
Aber nicht rechts außen.
Nein, ich bin auch da eher
links außen.
Also Sie wissen, das sind die verrückten Hunde. Neben dem Torwart ist der links außen der Exot, in der Tat. Ja. Also Sie merken, diese Leidenschaft muss man haben. Und momentan freuen wir uns, welche Entwicklung der VfB nimmt. Vielleicht packen wir ja die Bayern noch.
Oh. Ja, 9 Spiele, glaube ich, sind es noch. Und ja. Die 6 Enkel, haben die was vom Opa?
Ja, also die wohnen in unmittelbarer Nähe, maximal 11 Kilometer entfernt bei uns. Die sind jede Woche zu Besuch, 3-mal die Großen, 3-mal die Kleinen. Und heute Nachmittag, deshalb müssen wir Schluss machen, bin ich aufgerufen, die Enkel zu betreuen.
Und da braucht sie auch noch eine Oma dazu. Das finde ich noch ein schönes Finale. Wenn ich richtig rechne, sind Sie bald 60 Jahre mit Ihrer Frau zusammen.
In der Tat.
Und ist das Glück oder Arbeit?
Sowohl als auch. An diesem Glück muss man arbeiten. Vielleicht ist es die Formulierung.
Lieber Klaus Pflieger, danke nach Stuttgart und noch eine schöne Zeit mit den Enkeln.
Ich danke schön nach München. Alles Gute.
Das Gespräch mit Klaus Pflieger finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Und dort auch unseren Podcast Tatort Geschichte. 2 Historiker erforschen Verbrechen aus der Vergangenheit und sagen, was diese heute noch mit uns zu tun haben.